SWR 2 Forum.
Mehr Hecke, weniger Gift. Was rettet die Insekten? Am Mikrofon ist Britta Fecke. Die Zahl ist alarmierend. In landwirtschaftlich intensiv genutzten Regionen Deutschlands sind die Fluginsekten in den letzten Jahren um rund 80% zurückgegangen. Auch die Artenvielfalt der Singvögel hat sich infolgedessen dramatisch verringert. Nun hat die EU auch zum Schutz der Bienen 3 sogenannte Neonicotinoide im Freiland verboten. Doch das scheint nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung und keineswegs ausreichend, um das Insektensterben zu stoppen. Umweltschützer fordern ein vollständiges Verbot der Pestizide und das Ende der großflächigen Monokulturen. Doch wie ließe sich das mit dem Betonen der konventionellen Landwirtschaft vereinbaren? Darüber diskutieren wir in diesem SWR2-Forum mit Klaus Eisele, Vorsitzender des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz, Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz-Süd und Professor Thea Czarnke, Agrarökologe der Universität Göttingen. Herr Eisele, wer im Moment Rad fährt, der hat das subjektive Gefühl, dass es eigentlich recht viele Insekten gibt und auch nicht so wenig Pollen. Allerdings sprechen die Zahlen und Ihre Erfahrung eine andere Sprache, oder?
Ja, ich selbst kann sagen, auch selbst wenn ich mit dem Fahrrad unterwegs bin, da hat man schon öfters mal ein Insekt abgekriegt, aber auch mit den Windschutzscheibe beim Autofahren ist es also so, dass wir keine Insekten mehr haben oder ganz wenig und es ist schon wirklich dramatisch. Also es ist nicht kurz vor 12, sondern mit Sicherheit schon 10 nach 12.
Sie sind ja auch Imker. Inwieweit sind Ihre Bienen belastet?
Ja gut, das ist indessen nochmal ein zweites Thema. Unsere Bienen sind natürlich enorm belastet. Also das Bienenmonitoring sagt dann schon klare Zahlen. 96% des Bienenbrotes, also sprich der Pollen, die die Bienen als Grundnahrung, als pflanzlicher Eiweiß bekommen, ist belastet mit Pflanzenschutzmitteln. Teilweise waren letztes Jahr bei diesem Bienenbrotmonitoring bis zu 34 verschiedene Pflanzenschutzmittel nachgewiesen. Und das ist natürlich erschreckend, weil wir die Auswirkungen der Pflanzenschutzmittel kennen. Das heißt, sie sind einfach in ihrer Vitalität dermaßen geschwächt, dass kleinste Veränderungen in der Natur sie praktisch dann zum Kollabieren bringen. Und auch wenn mittlerweile unsere Bieneninstitute behaupten, wir haben kein Bienensterbe, der Aufwand, dass wir die Bienen übers Jahr bringen, wird immer höher. Ich kann das nur aus Erfahrung sagen. Früher hat man gegen die Varroa-Milbe, da hat man eine Sommerbehandlung gemacht und anschließend war das vorbei. Und die konnten ganz locker mit 3.000, 4.000 Milbe überwintern. Heute mit 1.800 Milbe kann man davon ausgehen, dass sie den Winter nicht überstehen. Also sie sind geschwächt.
Herr Czarnke, dieses Verbot der 3 Neonicotinoide durch die EU, ist das nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung oder ist es in seiner Wirkung komplett vernachlässigbar?
Ja, wie Herr Eisele eben schon richtig sagte, ist es sicher nicht so, dass der Insektenrückgang jetzt allein mit den Pestiziden in Verbindung zu bringen ist. Aber es hat sich gezeigt, und es gibt sehr, sehr viele Studien dazu, dass diese Neonicotinoide, die jetzt verboten wurden, ganz dramatische Auswirkungen haben. Und die Honigbienen waren da gewisserweise auch Indikatoren, weil deren Verhaltensänderung, wenn sie diese Gifte aufgenommen haben, dass sie nicht mehr in den Stock zurückgefunden haben, dass sie schlechtere Bestäubungsleistungen an den Tag gelegt haben, dass ihre Vitalität geschwächt wurde und sie darüber mit Parasiten stärker befallen wurden. Und auch bei den Wildbienen, dass die Hummeln nicht mehr Königinnen produzieren und damit im nächsten Jahr dann keine neuen Kolonien entstehen. Das alles hat sich anhand dieser Neonicotinoide, die jetzt verboten wurden, gezeigt. Also alles indirekte Wirkung. Und das ist vielleicht auch das Besondere an sich. Werden die Pestizide auf ihre letale Dosis hin getestet. Hier hat sich aber, so wie ich denke, erstmalig auch gezeigt und so auch von der Öffentlichkeit wahrgenommen, gezeigt, dass die ganzen subletalen Wirkungen, also diese Verhaltensänderung.
Diese Orientierungslosigkeit zum Beispiel, von der die Rede war.
Die Orientierungslosigkeit, dass die eine große Rolle spielen. Die spielt auch für alle Insekten eine Rolle. Für sehr, sehr viele Insekten verschiedenster Gruppen von Käfern über Fliegen wurde gezeigt, dass diese subletalen Wirkungen, die dazu führen, dass Insekten nicht mehr ihre Wirtspflanzen finden, dass sie nicht mehr ihre Partner finden, dass sie geschwächt sind, dass sie sich nicht mehr reproduzieren, dass das eine dramatische Wirkung hat. Und das ist etwas, was bisher bei der Indikationszulassung vernachlässigt bzw. gar nicht erst geprüft wird.
Aber wenn jetzt einige Stoffgruppen verboten werden, sind ja die nächsten schon in der Pipeline. Das heißt, wenn man mal zurückblickt, in den 40er Jahren war es DDT, dann kamen Pestizide auf Phosphorsäurebasis, jetzt diese Neonics. Das nächste wird ja wahrscheinlich eine ähnliche Wirkung haben. Also damit löst man ja eigentlich das Problem nicht.
Nein, das Problem löst man nicht. Man muss auch sagen, dass sich da auch eine grundsätzliche Veränderung in den letzten Jahrzehnten eingestellt hat im Einsatz dieser Pestizide. Ich würde auch sagen, nicht Pflanzenschutzmittel, wenn man an Herbizide denkt, sind das natürlich kein Pflanzenschutzmittel, sondern Pflanzenvernichtungsmittel, also was die Unkräuter anbelangt. Also von diesen Pestiziden hat sich eine Einstellungsänderung durchgesetzt. Man muss sich ja nochmal vor Augen führen, dass noch in den 60er Jahren Landwirte sehr zurückhaltend waren, überhaupt Gift auf ihrem Äckern, also chemische Insektizide und andere Pestizide einzusetzen, weil sie der Meinung waren, dass Gift und Nahrungsproduktion nicht zusammenpassen. Dann hatten wir die Grüne Revolution mit Borlaug, der auch den Nobelpreis dafür erhalten hat. Dann wurde die Landwirtschaft sehr intensiviert in den 70er Jahren mit sehr viel Pflanzenschutzmitteleinsatz, sehr viel Pestizideinsatz, aber auf einem Niveau unterhalb oder mit weniger der Hälfte von dem, was heutzutage an Pestiziden eingesetzt wird. Und in der Folge der Umweltbewegung in den 70ern und dann auch Anfang der 80er Jahre gab es das Pflanzenschutzmittelgesetz, was in den integrierten Pflanzenschutz festlegt, dass der Einsatz chemischer Bekämpfungsmittel als letzte Option eigentlich festschreibt. Da steht wörtlich drin, man sollte alle biologischen, biotechnischen Maßnahmen, alle möglichen agronomischen Maßnahmen wie Fruchtfolge, wie Auswahl der Varietät nutzen und als letztes Mittel, wenn alles andere versagt, chemische Mittel einsetzen. Und davon ist man heutzutage weit entfernt. Heutzutage ist der Einsatz von Insektiziden, Fungiziden und vor allen Dingen auch Herbiziden konstitutiv für die Art der Bewirtschaftung geworden. Sonst könnte man diese ganz kurzen Fruchtfolgen oder Monokulturen, Mais auf Mais, Weizen auf Weizen, könnte man so gar nicht bewirtschaften. Also da ist ein grundsätzliches Umdenken gefragt, dass zumindest aber ein Großteil dieser Pestizide in der Zukunft verzichtet werden kann, indem man einfach die landwirtschaftliche Bewirtschaftung umstellt.
Herr Hartelt, die Landwirte sind hier oft am Pranger, wenn es um die Verschmutzung der Gewässer geht oder eben jetzt auch um das Insektensterben. Herr Czarnke sprach gerade von einem grundsätzlichen Umdenken. Stellen Sie fest als Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz, dass dieses Umdenken stattgefunden hat?
Ich stelle fest, dass es bei meinen Kollegen, ein Umdenken würde ich nicht sagen, aber schon ein Erschrecken über die Studie zu der Insektenstudie gegeben hat, wenngleich auch ein Erschrecken darüber, dass man sehr schnell hier und das bemängle ich in der Gesamtdiskussion auch eine sehr einseitige Schuldzuweisung gemacht hat. Es ist eben schon mal gesagt worden von Herrn Czarnke, die Ursachen des Insektensterbens insgesamt, die sind sehr vielfältig und die müssen auch untersucht werden. Und selbst die Zahlen, die Sie genannt haben, 80% Insektenrückgang in der Flur, da haben wir es ja fast mit einer Entwertung oder einer Aufwertung der Zahlen zu. Die Krefelder Studie sagt 75%. Und die Krefelder Studie ist meines Wissens nach die einzige exakte Studie, die das Insektenvolumen einer ganz bestimmten Regionen, das sind Naturschutzflächen, aber umgeben von intensiver Landwirtschaft, das muss man auch dazu sagen, die es festgestellt hat. Und jetzt sind wir heute schon bei der Zahl von 80 und immer steigt das weiter. Also es wäre gut, in dieser Diskussion mal die Fakten auch sprechen zu lassen und ein Stück weit die Emotionen rauszunehmen.
Ich gebe Ihnen ganz kurz noch eine Zahl an die Hand. Das Umweltbundesamt sprach von einem Rückgang der Insektenbiomasse von 75% in den letzten 27 Jahren.
Richtig, das ist das stichhaltigste Ergebnis der Krefelder Studie, die einzige Studie, die mit einer gleichen Messmethodik dies auch festgestellt hat. Und dieses Ergebnis will ich auch in keinster Weise in Frage stellen. Ich will auch nicht wegdiskutieren wollen, dass ein Insektenrückgang feststellbar ist. Aber in der Problematik, dass wir jetzt keine Insekten mehr auf der Autoscheibe haben, also das kann ich nicht feststellen. Ich fahre auch keinen Meter Fahrrad ohne Brille, ohne Schutzbrille.
Also Herr Hartelt, also ganz so ist es jetzt
lassen Sie mich mal ausreden. Ja. Und gerade an dem Punkt der Bienen, auch da müssen wir mal eins deutlich sagen. Natürlich haben sie Riesenprobleme, die Biene über den Winter zu bringen. Aber auch das hat viele Ursachen. Das hat was mit Klimaveränderung zu tun. Und eins ist auch an faktischen Zahlen. 1991 hatten wir 1.100.000 Völker, hatten dann einen Rückgang bis zu dem Tiefpunkt von 2008 auf 700.000 Bienenvölker und jetzt wieder ein Anstieg, also in den letzten 10 Jahren auf 900.000 Völker. Das ist eine Zahl des Deutschen Imkerverbandes. Zweiter Punkt, Pflanzenschutz ist Pflanzenschutz in der Landwirtschaft, ist Landwirtschaft ohne Pflanzenschutz überhaupt machbar und denkbar. Wenn wir jetzt auf Zahlen 1960, 1950 zurückkommen, mein Hof, das muss ich mal an der Stelle sagen, ist 1955 von meinem Vater in einem Waldgebiet gerodet worden. Da kriegen viele ganz große Aussagen, sagen 1955 noch Wald gerodet. Warum war das der Fall? Weil wir in Deutschland auch noch Hunger hatten. Also wir dürfen den Aspekt der Nahrungsmittel Produktion nicht ganz aus den Augen verlieren und dürfen auch den Aspekt der Wirtschaftlichkeit für landwirtschaftliche Betriebe dabei nicht aus den Augen verlieren.
Herr Eisele.
Ich kann ihm, Herr Hartl, in bestimmte Bereiche recht geben. Natürlich sollen die Landwirte von ihrer Arbeit leben können, ganz klar. Das möchte einfach sich jeder, der irgendwie zur Arbeit geht. Nur Tatsache ist doch so, hier wird, wenn Sie jetzt in der Vorderpfalz sehen, hier geht es um, wer als Erster am Markt ist, der verdient. Die Qualität der Lebensmittel sind auch nicht mehr so, wie sie vielleicht früher waren. Natürlich müssen wir umdenken und wir müssen die Landwirte unterstützen. Die müssen alle von ihrer Arbeit leben können. Nur, ob das damit getan ist, dass wir jetzt sagen, wir müssen permanent neue Pflanzenschutzmittel oder Pestizide oder was auch immer auf den Markt bringen, weil auch teilweise die Resistenzen einfach da sind und die teilweise gar nicht mehr wirken. Und wir sind der Meinung, dass Bauern an für sich eine andere Unterstützung brauchen. Und wir haben sogar eigene GAP-Forderungen nach Brüssel gestellt. Und da war zum Beispiel eine Forderung, dass wir bei der landwirtschaftlichen Beratung, die ja auch ein bisschen fragwürdig ist, wer da berät, wer da verkauft, sondern dass wir praktisch sagen, hier sollte mindestens ein Berater vom Ökolandbau dabei sein, der den Landwirten wieder zeigt, was für Möglichkeiten das es sonst noch gibt. Und da muss ich sagen, da sind viele Dinge, die im Arge sind. Und sagen wir mal vor,
welche Dinge sind denn im Argen, Herr Eisele?
Es ist so, dass ich habe jetzt gerade dieses Imageprospekt moderne Landwirtschaft und Biodiversität vor mir liege. Ich war dort in Quellendorf. Natürlich wird versucht.
Von wem hier, ist denn das Prospekt?
Von der BASF. Mhm. Und es ist also so, dass ich war dort in Quellendorf und habe mir das angeguckt, was die an Ausgleichs- oder sagen wir mal an Förderung der Biodiversität praktisch in den Raum stellen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich ein bisschen enttäuscht. Und das Ergebnis enttäuscht natürlich die, die sich ein bisschen mit Insekten und mit der Natur auskennen, wo ich mich auch dazu zähle. Also ich bin ja nicht nur Imker, sondern bin auch im ornithologischen Arbeitskreis. Da ist zum Beispiel in Quellendorf ein landwirtschaftlicher Betrieb mit 10.000 Hektar intensiv landwirtschaftlich genutzter Fläche. Und da werden 40 Nischkäste aufgehängt und werden dann ein paar Feldsperlinge entdeckt und ansonsten zwei Milane und das ganz andere. Also das ist schon ein bisschen enttäuschend. Man muss einfach mal vor die Zeit zurückgehen, wo keine so intensive Pflanzenschutzeinsätze waren. Und da war einfach die Natur noch in Ordnung. Und selbst wir können es feststellen und sehen dramatische Rückgänge. Und wir haben...
Von wem zum Beispiel?
Von Vögeln.
Ja, Vögel. Das ist klar bei Ornithologie. Aber welche Vogelarten sind betroffen?
Kiebitze, die ganze Feldflur, Vögel. Da muss ich dem Herrn Hartl wieder recht geben. Nicht nur der Pflanzenschutz einseitig, sondern natürlich die ganze Gehölze und so weiter. Die ganze Feldstruktur hat sich total verändert. Die werden immer größer, die Flächen. Die werden öfters umgebrochen und somit dementsprechend auch den Insekten gewisse Lebensgrundlage macht. Die ganze Ackergrünstreife und so weiter sind verschwunden. Früher hat man ja gesagt, der normale Acker bringt das Geld für den Bauer und der Grünstreife nebendran das Gehalt für den Knecht. So ähnlich. Und da redet heute keiner mehr drüber. Aber Tatsache ist, dass sich die Landwirtschaft doch dementsprechend massiv verändert hat. Und ich denke, die Bauern, die brauchen wirklich Unterstützung und Hilfe. Und wir brauchen auch Lebensmittel und Lebensmittelerzeuger und möchten nicht nur die Kirsche aus der Türkei. Und da muss man einfach sagen, das Problem liegt wahrscheinlich am Verbraucher, am Handel und natürlich auch irgendwo an der Landwirtschaft. Da muss in der Landwirtschaft ein Umdenken stattfinden, so dass wir A, gute Lebensmittel haben, dass die Natur zurechtkommt und natürlich auch die Landwirte ihr Auskommen haben.
Herr Czarnke, lassen Sie uns das doch mal ganz kurz ein bisschen mit Zahlen auch belegen. Wie hat sich denn der Pestizideinsatz auf dem Acker entwickelt in den letzten Jahrzehnten?
Ja, das hatte ich ja vorhin schon kurz angedeutet, dass gegenüber den 70er Jahren ungefähr eine Verdopplung stattgefunden hat, dass der Einsatz von Pestiziden viel mehr zu der tagtäglichen Praxis in der Landwirtschaft gehört, als das früher der Fall war. Und eben alternative Methoden, wie sie zum Beispiel im ökologischen Landbau angewandt werden, aber wie sie auch in der konventionellen Landwirtschaft natürlich sinnvollerweise zu adaptieren wären. Beispielsweise einen stärkeren Schwerpunkt auf Sortenzüchtung zu setzen, die von meinetwegen Getreidearten oder von anderen Nutzpflanzen, die stärker resistent sind, die eine gewisse Stabilität haben, auch in der Konkurrenz gegenüber Unkräutern. Da müsste mehr reingehen. Genauso in weitere Fruchtfolgen, dass eine fünfgliedrige oder siebengliedrige Fruchtfolge tatsächlich Realität gewinnen kann. kann.
Und das heißt auch ökonomisch, also hintereinander sind fünfmal hintereinander andere Feldfrüchte.
So ist es. Und das würde die Heterogenität, die Vielfalt in den Landschaften extrem vergrößern. Und es gibt Studien, denen wir auch beteiligt waren, die gezeigt haben, diese Vielfalt, auch die Vielfalt auf landwirtschaftlichen Flächen hat einen sehr großen Einfluss auf die Artenvielfalt, positiven Einfluss, weil eben verschiedenste Ressourcen zur Verfügung gestellt werden, unabhängig davon, ob es naturnahe Habitate gibt oder nicht, die das Überleben sichern. Genauso wie die Tatsache, dass es kleine Felder gibt im Vergleich zu großen. Große Felder werden sicherlich einfacher bewirtschaftet und ist auch ein Kostenfaktor. Aber kleine Felder mit viel Randstrukturen, selbst wenn kein Grünstreifen am Rand ist, haben für das Überleben und für die Ausbreitung in der Landschaft, für die Vernetzung der einzelnen Populationen großen Einfluss. Ich wollte vielleicht auch noch mal zu Herrn Eisele sagen, der ja da sehr ausführlich seine Imkersicht dargelegt hat. Es geht nicht um Honigbienen beim Insektensterben und auch beim Bienensterben. Die Tatsache, dass die Völker weniger geworden sind in den letzten Jahrzehnten, hat wesentlich damit zu tun, dass es eine Überalterung der Imker gab und dass einfach die Honigbienenhaltung auch nicht mehr populär war. Jetzt ist sie wieder populär geworden und wir sehen auch bei uns, auch weltweit, einen starken Anstieg. Also die Völker sterben zwar eher und es gibt Mortalitäten dort, die zu bedauern sind, aber ob es viele Völker gibt oder ob es weniger Völker gibt, liegt daran, ob man sie managt oder ob man sie nicht managt. Und bei dem Sterben geht es um die über 500, 560 oder wie viele auch immer Wildbienenarten, die auch einen wesentlichen Beitrag auch für die Bestäubung leisten natürlich. Und sie leisten auch die Wildbienen einen erheblichen und signifikanten Beitrag auf die Nutzpflanzen. Zum Beispiel die Kirschen. Wir haben zum Beispiel Untersuchungen gemacht bei Kassel-Witzenhausen in den Kirschanbaugebieten. Und da zeigt sich, bei manchen Plantagen 50% höherer Ertrag ist als in anderen. Und das lässt sich damit in Verbindung bringen, dass bei dem höheren Ertrag sehr viel mehr Wildbienen in der Umgebung sind. Wobei auch gleichzeitig Honigbienen unterwegs sind. Aber die Wildbienen sind sehr viel effizientere Bestäuber und die machen häufig, und das hat sich auch bei weltweiten Analysen gezeigt, den Unterschied im Ertrag aus. Noch viel mehr, als es bei den Honigbienen der Fall ist.
Aber auch wenn wir jetzt die Bienen nicht gegeneinander ausspielen wollen, die gezüchtete Biene in ihrem Stock und die Wildbestäuber, Hummeln und Wildbienen, ist doch die Frage, dass insgesamt die Insekten zurückgegangen sind. Und es sind ja wohl nicht nur die Pestizide daran schuld, sondern auch die Strukturen, die die landwirtschaftlich genutzten Flächen inzwischen aufweisen. Herr Hartelt, ja, ist denn da eine gewisse Sensibilität?
Nein.
Es ist ja alles nicht nur. Es ist ja ein großes Netzwerk aus verschiedenen
Problemen. Was ist denn mit der berühmten Autoscheibe, die immer zitiert wird? Wie viele tausend Insekten kommen denn pro Tag auf Autoscheiben um bei dem zunehmenden Verkehr? Was ist denn mit Diesel? Was ist mit Biozideinsatz in privaten Haushalten? Da werden Tonnen von Wirkstoffen werden auf die Haut geschmiert gegen die Mücke. Das ist in Ordnung. Es werden Spinnen bekämpft. Es werden andere Insekten im Haushalt bekämpft. Das ist alles in Ordnung. Und hier wird die Landwirtschaft einseitig an den Pranger gestellt. Und es ist auch nicht so, wie hier geschildert, dass wir es nur mit ausgeräumten Landschaften haben. Wir haben Probleme bestimmter Produktionsrichtungen, aber diese Probleme, nehmen wir mal die Vorderpfalz im Gemüsebau, die konkurriert mit spanischen Anbaugebieten, mit weit als der Hälfte des Mindestlohns, der dort gezahlt werden muss. Mit ganz anderen früheren Reifen, der LEH holt sich spanische Ware zu Beginn der Kartoffelernte im letzten Jahr aus Spanien. Unsere Bauern standen vor ihren Feldern der Reifenfrüchte und konnten nichts ernten, weil der LEH nichts abgenommen hat. Wir haben einen Lebensmittelpreis, der einmalig in der ganzen Welt ist. Unsere Gesellschaft gibt so wenig aus und das soll alles an der Landwirtschaft spurlos vorbeigehen können. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, wir machen alles, was die Gesellschaft will. Wir können 100% Honigweiden anbauen auf unseren Feldern. Es muss mir nur jemand mal schlüssig sagen, wer das bezahlt. Und wenn wir von einer achtgliedrigen Fruchtfolge sprechen, dann will ich mal die Fruchtfolgeglieder haben und den Preis für die Früchte und überhaupt den Markt, wo ich so etwas absetzen kann. Ich muss doch auch von irgendetwas leben. Und da, denke ich, müssen wir gesamtgesellschaftlich dran arbeiten, dass wir das mit der Landwirtschaft zusammen und nicht mit einzelnen Vorwürfen gegen die Landwirtschaft. Und was die Pestizide betrifft, auch noch eine Aussage. Wir verhalten uns hier nicht ungesetzlich. Auch das wird ja fast immer so dargestellt. Wir machen die Pflanzenschutzanwendung in bestehendem gesetzlichen Rahmen zugelassener Pflanzenschutzmittel mit ganz bestimmten Auflagen, mit zu ganz bestimmten Zeiten, zu ganz bestimmten Anwendungserfordernissen. Das muss man mal ganz klar sagen.
Also Ungesetzlichkeit hat ihm auch keiner vorgeworfen. Darum geht es überhaupt nicht. Wir waren eigentlich tatsächlich bei den Zahlen, nämlich dem Rückgang der Insekten und der Frage, was alles dafür verantwortlich sein kann, und haben mit den Pestiziden begonnen.
Und der ausgeräumte Land, Sie können mal in meine Heimat kommen, Sie würden staunen, was Sie an Grünflächen, was Sie an Strukturen dort sehen. Wir müssen mal einen Realitätscheck machen. Wir holen uns alles solche Argumente nur noch aus dem Internet. Fahren Sie doch mal in den Schwarzwald, ins Voralpengebiet, in die Nord- und Westpfalz. Von wegen ausgeräumte Landschaften. Das ist doch einfach nicht wahr, was hier so ständig erzählt wird. Das stimmt doch einfach nicht. Ja, wir haben in diesen Regionen ganz hohe wirtschaftliche Probleme, dass die jungen Bäuerinnen und Bauern oder die Jungs und Mädels von den Höfen fliehen, weil sie dort nicht mehr leben wollen, weil sie kein Einkommen gerade in diesen Regionen haben. Auch das muss man mal zur Kenntnis nehmen und in der Gesamtproblematik mal mitdiskutieren.
Deswegen muss man an sich anfangen umzudenken, Herr Hartl. Also ich glaube, dass diese Landwirtschaft nicht zukunftsfähig ist. Sie reden von billigen Lebensmitteln. Wenn wir die Folgen dieser Landwirtschaft, also sprich Trinkwasseraufbereitung,
0,3 Prozent, wenn wir Kosten, auch das stimmt nicht,
dieses Artensterben praktisch mit reinrechnen, dann ist diese Landwirtschaft bzw. Lebensmittel ganz so billig, weil wir bezahlen ja auch diese Agrarförderung in Form von 350 Milliarden die nächsten 7 Jahre von unserer Steuergelder, das da auch reinfließt. Nur es geht darum, dass wir natürlich versuchen, schon irgendwo für dieses Geld, was wir anderen Einkommenssteuerbezahler abführen, natürlich auch einen gewissen Einfluss drauf haben möchten, was da passiert. Und wir haben an für sich auch eine Verantwortung für nachfolgende Generationen, sprich, wir haben eine Verantwortung für die Umwelt, für die Zukunft. Und da muss man nicht etwas sagen. Man muss es nicht schönreden. Und ich habe einfach...
Ja, aber auch nicht dramatisieren.
Ja, aber wir haben zum Beispiel ein EU-Vertragsverletzungsverfahren am Hals, weil unser Grundwasser Nitrat und Nitrit verseucht ist. Und das kommt nicht daher, weil man versehentlich jemand in den Wald geht und Pipi macht, sondern das ist von dem großen Gülleertrag. Und das ist ein Problem der Landwirtschaft und der Verbraucher, die zu viel Fleisch essen zum Beispiel. Ich will jetzt gar nicht einen einzigen an den Pranger stellen, aber es gibt Fakten und Zahlen und die sind nicht alle nur erfunden.
Die Stickstoffverluste in Europa werden in ihren Kosten auf 70 bis 320 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. Das ist mehr als der Gewinn, den man durch die Stickstoffdüngung erfährt. Das ist von einem großen Gremium von Wissenschaftlern, das ist der EU-Stickstoffreport, der die dramatischen Kosten, die Luft-, Wasser-, Bodenverschmutzung und vor allen Dingen Gesundheitseffekte bilanziert. Mhm. Ich denke, um noch mal was zu Herrn Hartl zu sagen, ich denke, Herr Hartl, es geht überhaupt nicht darum, den einzelnen Landwirt zu blamieren oder anzugreifen. Der ist betriebswirtschaftlich unterwegs und nimmt natürlich das, was gesetzlich möglich ist, realisiert er, und das ist völlig klar. Wenn jemand anzugreifen ist, dann ist es die Politik und auch der Bauernverband. Richtig. Der Bauernverband, der sich als Interessensvertreter so versteht.
Ich rede hier für den Bauernverband, das brauchen wir gar nicht auseinandernehmen.
Lassen Sie doch bitte Herrn Schaden kurz aussprechen.
Der Bauernverband, der selber ja auch mit Forderungen an die Öffentlichkeit treten könnte, dass er sagt, so geht es nicht weiter, wir können nicht ewig intensivieren mit all den gesellschaftlichen Folgekosten. Wir sind auch dafür, dass die einzelnen Landwirte ausgeglichen werden für das, was sie an Umwelt- und gesellschaftlichen Leistungen bringen, dafür bezahlt werden. Und so müsste eine grundsätzliche Politikänderung her. Stattdessen macht der Bauernverband aber eines, er beharrt auf dem Status quo und ist immer für weitere Intensivierung. Warum müssen denn alle Intensitätsspitzen mitgefahren werden? Und es ist faktisch so, dass durch die gestiegenen Bodenpreise, nach Aufhebung der Flächenstilllegung, durch die flächenorientierte Direktzahlung, dadurch, dass die Bioenergie auch so eine Rolle gespielt hat, einfach die Landschaften in weiten Bereichen ausgeräumt wurden. Natürlich gibt es auch bunte Landschaften, aber in vielen Regionen gibt es eben keine Brachen mehr und die Hecken wurden weiter in den letzten 20, 30 Jahren zerstört oder gerodet und es gibt immer weniger Nichtsnutzflächen. Das hat ja auch damit zu tun, dass auf einmal Feldvögel, gewöhnliche Feldvögel wie Feldsperling, wie Goldammer, wie Feldlerche einfach um 50% zurückgegangen sind. Also Vögel aller Weltarten, die vor 30 Jahren noch sehr häufig waren, um 50% zurückgegangen sind. Andere wie Kiebitz oder Rebhuhn teilweise bis zu 90% oder mehr. Also da ist ja viel passiert in jüngster Zeit. Wir haben auch von den 50er Jahren gesprochen. In 50ern und 60er Jahren dachte man, mit der Intensivierung, dann mit der Flurbereinigung, hätten wir eine bestimmte Basislinie von Artenvielfaltsverlust schon erreicht. Tatsächlich zeigen jetzt gerade die neuen Studien, nicht nur die in Krefeld, sondern viele andere Belege auch, dass in den letzten 2, 3 Jahrzehnten nochmal ein dramatischer, flächendeckender Rückgang zu verzeichnen ist. Da gibt es viele Ursachen dafür. Aber die Landwirtschaft ist sicherlich eine wesentliche Ursache. Und dem man sagt, aber wir sind es doch nicht, es gibt noch viele andere Ursachen. Was ist denn das für ein Argument? Ich meine, man kann ja nicht eine Ursache einfach in Frage stellen, indem man sagt,
gesagt.
Es gibt auch Lichtverschmutzung, es gibt auch Autoverkehr, es gibt auch die Versiegelung, die Urbanisierung. Sicher spielt das auch alles eine Rolle. Wobei in den Städten inzwischen die Artenvielfalt größer ist, gerade bei Insekten, wie vielfach gezeigt wurde, als in den angrenzenden Agrarlandschaften durch die vielen Gärten und die Pflanzenvielfalt, die da häufig kultiviert wird. Nein, das sind nämlich nicht immer Steinwüsten. Es kommt natürlich darauf an, wie verdichtet diese städtischen Gebiete sind. Aber will nur sagen, da ist schon auch einiges in jüngerer Zeit passiert. Und da wird es höchste Zeit, dass wir dagegen vorgehen und uns auch wieder auf alte Fähigkeiten, auf alte Prinzipien, auf unsere gesellschaftliche Verantwortung, auch für unsere Kulturlandschaften besinnen und in gewisser Weise auch unser kulturelles Erbe erhalten.
Sehr richtig. Gut. Stimme ich Ihnen voll zu. Nur vielleicht ein paar Zahlen. Für Rheinland-Pfalz habe ich die jetzt sehr konkret. Jeder dritte Hektar in Rheinland-Pfalz wird unter einem Agrarumweltprogramm bewirtschaftet, beziehungsweise ist Stilllegung oder ökologische Vorrangfläche. Zweiter Punkt, der Vorwurf gegen den Bauernverband. Ich bin hier Vertreter des Bauernverbandes. Es macht auch wenig Sinn, dieses Feindbild ewig vor sich herzutragen. Ich fordere nachhaltig auch alle Umweltschutzinteressierten und auch die Umweltverbände, auch die Umweltpolitik auf, endlich mal genau hinzugucken. Wir haben gerade, das ist ganz aktuell, am Montag eine Ackerbaustrategie veröffentlicht, die führend vom Deutschen Bauernverband und dann zusammen mit der DLG, also Zentralausschuss der deutschen Landwirtschaft, veröffentlicht worden ist. Und da steht ein sehr intensives Kapitel, ich will es jetzt nicht vorlesen, zu der Vielfalt der Kulturlandschaft und die Biodiversität zu fördern. Unter anderem heißt es da, die Erhaltung und Entwicklung unserer Kulturlandschaft ist die Basis unseres Wirtschaftens. Eine produktive Nutzung landwirtschaftlicher Flächen mit der Förderung der Vielfalt an Biotopen sowie Arten in der Agrarlandschaft und andere Pflanzen, Feldvögel und Insekten in Einklang zu bringen, ist eines der wichtigsten Anliegen der Landwirtschaft. O-Ton, Deutscher Bauernverband. Wenn ich an meine Heimat gehen kann, wir haben in der Südpfalz ein Biodiversitätsprojekt, in dem Landwirte im großen Maße Ackerrandstreifen, Blühstreifen angelegt haben, zum Teil mehrjährig, zum Teil einjährig. Wir haben daraufhin innerhalb von einem Jahr die Bauern dazu motivieren können, 63 Hektar Blühstreifen in ihrer Feldflur anzulegen. Es gibt das Pilotprojekt Lebendige Agrarlandschaften und es gibt ein Projekt zusammen mit der Umweltstiftung Michael Otto, in denen 10 Betriebe in verschiedenen Naturräumen, in verschiedenen Größen, genau dieser Punkt auch wissenschaftlich begleitet wird, zu gucken, welche Maßnahmen haben welche Wirkung auf die Biodiversität, auf die Insekten, auf Flora und Fauna, aber gleichzeitig auch, wie wirken sie sich ökonomisch auch auf den Betrieb aus. Das heißt also, was kosten dem Betrieb solche Maßnahmen und mit welcher Wirkung? Und das sind nur einige Ansätze, die der Deutsche Bauernverband, die deutschen Bauern längst unternehmen. Sie warten aber nicht. Wir sind längst unterwegs mit Biodiversitätsstreifen. Wir haben dieses Jahr auf intensiven Druck durchsetzen können, dass in das europäische Agrarfördersystem die sogenannte Bienenweide mit aufgenommen wird. Etwas, was bisher gar nicht möglich war, weil das Sanktionsrisiko der europäischen Agrarpolitik so hoch ist, die Schwierigkeiten, flächengenau etwas angeben zu müssen und auch auszumessen, so ein hoher Hemmnisfaktor sind für die praktische Landwirtschaft, so etwas umzusetzen. Auch was die Beratung ist vorhin gesagt worden, es ist dann ein Problem, wenn wir nur Industrieberatung haben. Aber was macht der Staat? Er zieht sich aus der öffentlichen Beratung, der staatlichen Beratung immer mehr personell und geldlich zurück, was ja eine neutralere Beratung sein könnte und sein muss. Und übrigens gibt es da auch ganz tolle Projekte zusammen mit dem DLR, wie das Beratungsorganisation bei uns heißt, die Dienstleistungszentren ländlicher Raume, wo wir gerade im Obstanbau Rheinhessens ein sehr beachtenswertes Projekt zur Förderung von Wildbienen umsetzen und auch ein Monitoring dazu veranstalten. Also es kann nicht gesagt werden, dass die deutsche Landwirtschaft und auch der Bauernverband nicht so etwas unterstützt und nicht tut und hier nur auf andere Ziele setzt.
Ich würde sehr gerne mal das Beispiel aufgreifen von Herrn Hartelt, was diese Blühstreifen oder Ackerrandstreifen anbelangt. Herr Tarnke, ist das nicht schon eine ganz gute Methode, um solche, man spricht ja von Korridoren, um so bestimmte Gebiete zu vernetzen und den Insekten damit zu ermöglichen, von einem Biotop zum nächsten zu kommen? und damit vielleicht größere Flächen, die monokulturell genutzt sind und nicht so viel hergeben, besser zu überbrücken?
Sicher ist das eine gute Maßnahme und sicher auch so, dass der Bauernverband da auch viele einzelne Initiativen unterstützt hat, was ja auch lobenswert ist. Solche Blühstreifen vernetzen auch, werden auch genutzt und sind auch, sagen wir mal, kulturell auch ein Gewinn für die Landschaft, weil er guckt nicht gern auf bunte Blumen, wenn er seinen Spaziergang in der Feldflur unternimmt. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil. Aber man muss auch sehen, dass es eine ganz spezifische Maßnahme ist, die ganz spezifischen Gruppen nutzt. Häufig sind es ja nur einjährige, solche stark blühenden Flächen. Das heißt, es ist keine mehrjährige Stilllegung, wenn man so will, von Grünflächen, die nochmal für räuberische Insekten beispielsweise besonders bedeutsam sind. Es sind auch keine Hecken, die auch sehr wichtig sind. Auch Kleingewässer sind zum Beispiel aus unseren Gemarkungen fast völlig verschwunden. Es sind auch eben keine Großflächenbrachlegungen. Und es berührt auch nicht das, was auf dem Feld passiert, also das Leerräumen der Felder von Unkraut, ohne dass eine ökonomische Schadensschwelle bestimmt oder versucht wird einzuhalten. Das ist auch ein Faktor, der natürlich auch dazu beiträgt. Also es ist eine Fülle von Dingen, die eine Rolle spielen. Und jetzt einfach nur auf eine Maßnahme zu setzen, wäre sicher verkehrt. Und man könnte bestimmt auch sehr viel mehr machen, auch in der Fläche und auch sozusagen alle Landwirte einbeziehen, wenn man die Direktzahlung, wie das zum Beispiel der Beirat für Agrarpolitik der Bundesregierung auffordert, wenn man die Direktzahlung, also die Zahlung der ersten Säule, direkt an konkrete Umweltleistungen und soziale Leistungen koppeln würde. Man muss sich ja vor Augen führen, dass der einzelne Landwirt ungefähr 50% seines Einkommens durch staatliche Leistungen bezieht. Und es ist natürlich völlig nachvollziehbar, dass darüber auch erwartet wird, dass in viel stärkerem Maße als bisher solche ökologischen Leistungen und so gesellschaftliche Anforderungen auch dabei berücksichtigt werden. Insbesondere angesichts der Tatsache, dass diese Intensivierung, wie wir sie gerade durch Pflanzenschutzmittel beobachten, zum Beispiel durch Herbizide und Insektizide und durch kurze Fruchtfolgen, sehr viel größere Ausmaße angenommen haben als früher. Das heißt, die gute fachliche Praxis, die den Grund für die sogenannte Landwirtschaftsklausel abgibt, dass die Landwirtschaft keinen Eingriff in Natur und Landschaft darstellt, diese gute fachliche Praxis ist nicht mehr die, von der man in den 80ern oder in den 70ern oder in den 60er Jahren ausgegangen ist, sondern da hat ein starker Wandel stattgefunden und da gilt es einiges zu revidieren, wenn wir denn die Artenvielfalt, die traditionell seit einigen Jahrtausend Jahren hier in Mitteleuropa anzutreffen ist, auch so erhalten wollen. Wenn wir die 270 oder 300 Ackerwildkräuter, die zu den gefährdetsten Arten bei uns in Mitteleuropa gehören, wenn wir davon einen Großteil erhalten wollen, wenn wir die Feldvögel erhalten wollen, wenn wir Feldhamster erhalten wollen und eben die Flut an Insekten, die auch in der Nahrungskette natürlich eine große Rolle spielen, aber auch für das Funktionieren von Ökosystemen wichtig sind. Ich meine, wir haben 33.000 Insekten in Deutschland, aber nur einige hundert Säugetiere und Vogelarten. Also in Insekten, da spielt die Musik, was Artenvielfalt anbelangt. Und da spielt auch die Musik, was das Funktionieren von Ökosystemen und das Funktionieren von ökologischen Dienstleistungen anbelangt.
Ich würde gerne einen Aspekt noch einmal herausgreifen. Sie sprachen ja von der Intensivierung der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten. Das soll jetzt wirklich keine blasphemische Frage sein. Aber Sie hatten es vorhin mal angesprochen, Herr Hartelt, dass durch diesen wirtschaftlichen Druck, dem die Bauern in Deutschland vor allem auch durch die Angebote auch außerhalb der EU ausgesetzt sind, wenn hier die Kirschernte ausfällt, dann wird halt billig zugeliefert aus der Türkei. Wäre es nicht auch eine Möglichkeit, nicht mehr in die Masse zu gehen, sondern in Qualität, was auch der Intensivierung der Landwirtschaft entgegenwirken würde?
Natürlich wäre das ein Weg und es wird ja auch gemacht, Stichwort Regionalität. Natürlich auch hat der Biolandbau hier seine Rolle und der sollte durchaus noch ausgeweitet werden. Auch das ist ein Ziel des Deutschen Bauernverbandes. Die 20% stehen auch als Ziel beim Deutschen Bauernverband drin. Das darf man nicht vergessen. Ja, alles, aber es muss letztendlich auch honoriert werden. Und das ist immer das Problem, an dem die Durchgängigkeit nicht gegeben ist. Und wenn wir jetzt auch sagen, die ersten, ja, das ist so die ersten Säulemittel, die machen in meiner Heimatregion zum Teil 70% und 80% des Einkommens aus. Und es ist aber auch nicht so, dass die bedingungslos gegeben werden. Sie sind durchaus gekoppelt an bestimmte Voraussetzungen, die einzuhalten sind und die auch scharf und darunter leiden alle meine Kollegen, scharf kontrolliert werden.
Ja, das ist aber der Normalfall der guten fachlichen Praxis, muss man sagen. Das ist der Normalfall der guten fachlichen Praxis. Und ob das eine extra Honorierung nötig macht, ist ja noch die große Frage.
Also dann müssen Sie mir mal ganz konkret sagen, der auf 70 Hektar Ackerbau einen Gewinn von 35.000 Euro im Jahr hat und davon sein Leben bestreiten muss, seine Familie ernähren muss, seine Altersversicherung, seine Versicherung bezahlen muss, wenn Sie dann an dieser Stelle erste Säulemittel noch weggeben und dann nur unter der Bedingung, dass ich ganz bestimmte Sachen zusätzlich noch mache. Das heißt, ich verliere letztendlich, ohne was zu machen, bin immer noch mit einem erbärmlichen Einkommen, das weit unter dem Durchschnitt der Landwirtschaft sind. Dazu brauche ich auch Vorschläge. Für meine bäuerlichen Familien, und ich stehe als Bauernverbandsvertreter nicht nur für Insekten, nicht für die Natur, auch für den Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten. Und da haben wir eine große Streuung, auch das ist richtig, aber wir haben im Schnitt sehr kleine Einkommen. Und wenn wir meinen, ständig kürzen zu müssen oder das noch weiter an Bedingungen, die auch Geld kosten, die sind unmittelbar mit Kosten oder weniger Erträgen verbunden. Diese Antwort vermisse ich dabei. Ich sag's nochmal, wir machen alles. Wir machen alles, wir pflanzen zu 100% Blühweiden und andere Sachen, die Sie fordern und sinnvoll sind. Wenn Sie mir die Antwort darauf geben, wie ich und wie meine Kollegen und die Familien in der Landwirtschaft auch davon leben können. Diese Frage ist nämlich ungeklärt.
Also Herr Hartl, wir wollen ja nicht den Landwirten hier die Lebensgrundlage entziehen. Im Gegenteil, wir wollen, dass denen besser geht und gut geht und dass sie natürlich auch für Naturschutzarbeit entlohnt werden und nicht so wie wir als Naturschützer alles ehrenamtlich machen. Also es ist schon recht so, dass hier bei der Landwirtschaft sehr viele Probleme vorhanden sind. Dass wir einfach so weiter so, funktioniert ja auch nicht. Die werden überrannt, das sind richtig. Klimaveränderungen und.
Herr Eisner, da sind wir uns einig.
Eben, ich weiß es. Wir sind gar nicht so weit voneinander entfernt. Die Richtung stimmt, nur da gibt's noch sehr viele Dinge, die man einfach verbessern muss. Und ich denke, wenn die Landwirtschaft sich praktisch mit den Natur- und Umweltverbänden versucht, gemeinsame Sache zu machen. Und ich empfehle der Landwirtschaft, arbeitet nicht gegen die Naturschutzverbände oder gegen die Naturwissenschaftler, die praktisch hier tätig sind, und nehmt es nicht immer. Und bei Ihnen, Herr Hartl, höre ich immer raus, dass es ein Angriff auf die Bauern ist. Das ist es nicht.
Herr Eisler, dann eine Bitte auch an dieser Stelle.
Ja.
Dann reden wir doch nicht solche Projekte, die wir beide kennen, oder Sie sagen Alibi-Funktionen, nehmen wir das doch mal als erste Ansätze des Umdenkens, des Ernstnehmen der Landwirte, der einzelnen Landwirte dieser Problematik. Natürlich kann das mehr werden. Und ich stimme mit Ihnen überein, diese Maßnahmen müssen mehr werden. Und wir arbeiten intensiv dran. Wir werden dies Jahr noch eine Stelle schaffen für Rheinland-Pfalz, wo wir einen Berater dafür kriegen. Der wird auch öffentlich gefördert, muss ich an der Stelle ehrlicherweise auch dazu sagen.
Schande, ne?
Der genau dieses voranbringt. Aber was meinen Sie, ein Kollege aus Herxheim, der das jetzt macht, und der Sie am Radio hört und sagt, alles Alibi-Funktionen. Meinen Sie, Sie motivieren seine Nachbarn oder ihn selbst dazu, auch sowas zu machen? Erkennen wir doch das, was gemacht worden ist, auch wenn es noch Ihrer Meinung nach zu wenig ist. Und darüber können wir gerne in Zukunft streiten. Und auch, dass es mehr werden muss. Aber reden wir es nicht klein, sondern nehmen wir es doch mal als das, was ich es sehe, als Positives, als Ernstnehmen dieser Problematik und als durchaus in diesem Bereich noch mehr machen können. Und organisatorisch, wir haben eine Stiftung gegründet, eine Umweltschutzstiftung. Es gibt noch so viel mehr, was hier zu berichten
gut,
wäre.
Gut, richtig, Hartl. Also noch kurz als Anmerkung, wir reden das nicht klein, aber ihr dürft es auch nicht groß reden, weil das ist wirklich nur Peanuts. Ich war in Quellendorf, ich habe mir wirklich diese ganzen Dinge angeguckt. Wenn man die Verhältnismäßigkeit sieht, wie das beworben und in den Fokus gestellt wird und die Wirkung, die stimmen einfach nicht. Und da muss ich schon sagen, nicht Kleinrede, aber auch nicht Großrede, sondern das ist vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung, wo wir vielleicht auch als Natur- oder Umweltschützer vielleicht das ein oder andere auch noch dazu können, aber befriedigend ist es momentan noch nicht.
Gut, jetzt. Herr Czarnke, diese Ackerrandstreifen, diese Blühstreifen sind eine Möglichkeit, dem Insektensterben oder dem Artenrückgang etwas entgegenzuwirken. Wir sprachen am Anfang der Sendung über den Pestizideinsatz. Was müsste denn bei der Gesamtschau eigentlich alles in den Blick genommen werden, kurz zusammengefasst, um diesem Artenrückgang zu begegnen?
Ich denke von landwirtschaftlicher Seite, also das heißt eben nicht von der Seite des einzelnen Landwirts, sondern von der Seite der Landwirtschaftspolitik sollte in den Blick genommen werden, dass unsere Landschaften wieder strukturreicher werden, dass es nicht Landschaften gibt, die bis zum Horizont nur Ackerflächen aufweisen, sondern dass eben sowas wie Blühstreifen, Hecken, Brachen, artenreicheres Grünland, Kleingewässer und so weiter, Feldgehölze wieder eine Realität haben und dort auch eine Vernetzung von Lebensräumen und ein Überleben von Insekten, aber auch von Vögeln und auch Fledermäusen, die zum Beispiel ja auch von Rückgängen betroffen sind und Insektenfresser sind, möglich werden. Also dieser Strukturreichtum, die Komplexität unserer Landschaften, unserer gewachsenen Kulturlandschaften sollte sicher im Vordergrund stehen. Und es würde sich anbieten, da die Landwirtschaft stark einzubinden mit entsprechenden Ausgleichszahlungen. Es ist mir schon klar, dass der einzelne Landwirt als betriebswirtschaftlich orientierte Einheit natürlich darauf achten muss, dass er über die Runden kommt. Das ist völlig klar. Es gibt natürlich auch sehr reiche Landwirte, aber es gibt eben in der Masse sehr arme, die mit dem Rücken an der Wand stehen. Und es kann nicht darum gehen, das auf ihre Kosten zu machen. Also dieser Strukturreichtum wäre wichtig. Genauso wichtig oder ähnlich wichtig sind die Stickstoffverluste, die Stickstoffüberschüsse, die wir in der Landwirtschaft haben.
Die kommen über die Gülle auch. Ne? Also Stickstoff, Nitrat, Nitrit ist alles eine Gruppe, ne?
Eine Gruppe, die dramatische Auswirkungen hat, die dazu geführt hat, dass das Grünland so artenarm ist, wie wir es jetzt haben, dass diese ganze Vielfalt an Grünlandtypen mit sehr, sehr viel assoziierten Insekten und Vögeln, dass die uns verloren gegangen sind. Da liegt auch eine ganz große Baustelle, die in jedem Fall noch viel stärker als bisher in Angriff genommen werden muss.
Das heißt, Sie meinen die Überdüngung, nicht wahr?
Die Überdüngung, ja. Und mit der Überdüngung einhergehenden Stickstoffverluste, die im Augenblick bei ungefähr 100 Kilo pro Hektar liegen und die von der Politik auf 80 oder 70 heruntergefahren werden sollen und von mir aus auch gern noch weiter zurückgehen könnten. Das muss natürlich auch alles politisch durch entweder Regelungen, durch Sanktionen oder Anreizsysteme entsprechend in Angriff genommen werden. Das andere sind die Pestizide, die Pflanzenschutzmittel, also nicht Totalherbizide bis hin zu Insektiziden und Fungiziden muss man beachten, dass es nicht nur direkte Wirkung gibt, sondern sehr viel indirekte Wirkung. Auch Herr Eisel hatte auch schon darauf hingewiesen, dass zum Beispiel auch Fungizide beispielsweise, aber auch Herbizide durchaus die Vitalität von vielen Insekten und anderen Organismen stören. Und bei der Zulassung viel zu wenig auf diese subletalen Dinge, also wo nicht direkt die betroffenen Arten sterben, sondern in ihrer Vitalität eingeschränkt wird, bisher Rücksicht genommen hat. Das spielt eine sehr große Rolle und sollte viel stärker in Betracht genommen werden. Zudem ist es ja auch so, dass die einzelnen Stoffe mit einer einzelnen Indikationszulassung geprüft werden. Das ist auch ein Problem. Das heißt, es werden ja viele Stoffe ausgebracht. In unserer Umwelt sind mehrere hundert chemische Verbindungen unterwegs. Aber es wird jeder einzelne Stoff nur einzeln betrachtet, jede einzelne Applikation von einem Wirkstoff. Und es gibt natürlich kumulative und synergistische Wirkungen. Und alle zusammen haben große Auswirkungen.
Das ist also wie die Kreuzwirkung bei verschiedenen Antibiotika, die jemand einnimmt. Ne?
Genau. Wir sind ja auch selber als Menschen, das ist die Parallele kann man durchaus ziehen, auch verschiedensten Stressfaktoren ausgesetzt. Und es gibt sowas wie kumulativen Stress auch in der Natur. Auch Pflanzen sterben kumulativ über verschiedene Stresseinwirkungen. Entweder Trockenstress, dann kommen noch diverse Bodenfaktoren dazu und schon kippt die Pflanze um. Also so ist es, denn wenn wir manchmal bei uns, um dabei zu bleiben, sind gestresst, sind von vielen negativen Faktoren beeinflusst, dann ist die Anfälligkeit gegenüber Krankheiten auch erhöht und so läuft es draußen auch und dann werden ganze Nahrungsnetze gehen dann eben über den Jordan.
Ich danke an dieser Stelle für die engagierte Diskussion. Das war das SWR2-Forum Mehr Hecke, weniger Gift. Was rettet die Insekten? Es diskutierten Professor Thea Czarnke, Agrarökologe der Universität Göttingen, Eberhard Hartelt, Präsident des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz Süd und Klaus Eisele, Vorsitzender des Imkerverbandes Rheinland-Pfalz. Am Mikrofon war Britta Fecke.